Der FC Bayern spielt gegen Augsburg und gewinnt das Ding. Aber nur ein Spieler knackt die 200 Punkte. Was ist los mit dem FC Bayern, der uns eigentlich Woche für Woche Punkte in die App zaubern sollte und wo man früher gesagt hat, ja Digga, ohne 2-3 Bayern hast du keine Chance, die Liga zu gewinnen. Wir sprechen drüber und bevor wir das tun, ist es Zeit für unseren Kollegen Anton. Anton hat ein Riesenherz und ein Riesenherz auch für Teller. Und das werden wir gleich mal hören.
Teller, 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 come on and score, come on and score, come on and score. A winger from England, he dribbles cross goal and win, cross goal and win, cross goal and win.
Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tipico Sportwetten.
Das Original.
Doppeltes Intro, jetzt sind wir wieder hier. Moin Bench.
Moin Janni.
Ohrwurm?
Ohrwurm sowieso, schon seit einigen Tagen. In unserer Münchner Woche haben wir das ja hier und da mal getrellert, also... Da hat sich Anton, ich hatte mal mit ihm drüber gesprochen, im Auto auf dem Weg zum Training gut Gedanken gemacht.
Ja, also ich habe wirklich den Ohrwurm. Ich habe jetzt, glaube ich, zum 7. Mal die Sprachmemo von Anton heute Morgen abgehört. Man muss auch sagen, wir nehmen heute relativ früh auf, weil Bench eigentlich im Urlaub heute ist, aber trotz Urlaub wird natürlich Podcast gemacht. Bench, auch mal Props an dich an dieser Stelle. Aber Anton hat die Sprachmemo auch irgendwie um 9 Uhr irgendwas aufgenommen. Also für 9 Uhr irgendwas war das sehr, sehr gut.
Ja, geil. Also den Mann kannst du aber auch nachts um 3 wecken und der zaubert dir das Ding dahin. Also der ist auf jeden Fall geübt, was das angeht.
Ja, Teller, 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 Teller,
Teller, Teller, come on and score.
Come on.
Ja, und so weiter.
Komm, mach du einfach weiter. Ich mach im Background so ein bisschen die Vocals und du erklärst nochmal, was wir heute überhaupt machen hier heute im Podcast.
Teller, Teller. Ja, klar. Also Janni hat es im Intro schon gesagt. Wir sprechen heute über die Bayern. Wer kommt wieder? Wer ist noch weiter? Absent, wenn das der richtige Begriff überhaupt ist. Ich hatte es gerade so auf der Zunge liegen. Und ansonsten sprechen wir natürlich gleich mal kurz über Sky Sport Fantasy Live, was die letzten 1-2 Wochen lief. Sprechen noch über Challenges, die in der App sind und gehen dann ganz normal weiter Richtung Maschinenraum, Statistik, Snack und Co. Janni, es ist so schwer, über dein Gesinge die ganze Zeit zu reden. Aber jetzt darfst du gern wieder einsteigen.
Ey, weißt du, wie schwer es auch für Leute war, die den Podcast hören, weil die müssen sich ja entscheiden. Du musst ja vom Gedächtnis, also vom dein Gehirn muss sich ja fokussieren auf eine Sache.
Ja, ja. Und also mein Gehirn hat sich gerade eher auf den Ohrwurm konzentriert, als auf das, was ich rede. Deswegen, ich hoffe, die Leute haben eher dir zugehört.
Ja, aber dann wissen ja nicht, was heute passiert in der Episode.
Ist okay. Kriegen sie sowieso jetzt mit.
Okay, wie war denn der Spieltag, Bench?
Der Spieltag war durchwachsen, also es war jetzt nichts allzu Besonderes bei mir dabei, sowohl Challenges, Championships als auch unsere Ligen. Ja, war nichts Besonderes, war jetzt aber auch nicht krass schlecht. Ich hätte vielleicht so ein Leverkusener Tor noch gebraucht in 1-2 Ligen, aber ist alright gewesen bei dir.
Ich habe was Verrücktes geschafft am Wochenende, Mensch. Ich habe den Spieltagssieg ohne Torbeteiligung geholt.
Krank. In welcher Liga?
Naked Like Selke mit den Calcio-Jungs, mit Splash-Bruder, mit Gamer Brother.
Das ist sehr stark.
Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals schon mal geschafft habe, dass ich einen Spieltag ohne Torbeteiligung geholt habe. Und muss dazu auch sagen, jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, wen hast du denn gehabt? Ich habe halt auch wirklich, ich dachte, ich hätte am Freitag richtig Scheiße gegriffen mit meiner Startelf, aber dadurch, dass ein Roh gestartet ist, den ich aufgestellt habe, dass ein Amiri gestartet ist, den ich aufgestellt habe, habe ich halt einfach wirklich viele solide Punkte gehabt. Robert Andrich, 196, Jonas Hofmann 175, Amiri 163, Kevin Müller 125 und dann halt, alle haben gepunktet irgendwie, alle haben gepunktet, selbst ein Akpoguma macht 76, ja, Roh 9, also ist einfach eine stabile Elf, die ich inzwischen da gebaut habe, mit der ich auch echt happy bin, aber halt auch relativ wenig Spieler, die da für Torgefahr sorgen. So, wenn Jordan nicht trifft, dann muss halt Jonas Hofmann machen und sonst macht halt keiner.
Ja, das stimmt. Aber gut, also 1200 ohne einen 200er von einem einzelnen Spieler ist auf jeden Fall schon sehr, sehr solide. Kannst auf jeden Fall die ein oder andere Marktwertsteigerung die Woche jetzt mitnehmen.
Ey, das stimmt. Das ist auch wichtig. Das ist so eine Liga, die wir komplett neu gestartet haben da draußen. Also Office-Liga haben wir Soft-Reset gemacht und die Liga haben wir komplett neu gestartet. Und Geld ist am Anfang immer so wichtig. Deswegen, ich bin sehr, sehr happy darüber, dass jetzt Amiri, ich habe schon gesehen, der ist gestern auf heute auch schon ordentlich gestiegen. Kann mir vorstellen, dass der vielleicht mir 2-3 Mio macht über die nächsten 7 Tage.
Ja, würdest du ihn nächste Woche nochmal riskieren? Oder würdest du sagen, nee, auf keinen Fall?
Ich gehe also mal stark Andrich davon aus. Also
dürfte ja ins Zentrum
richtig,
rücken.
Richtig, ja. Also mich würde es sehr wundern. Aber trotzdem, es könnte sogar einer sein, der im Spiel gegen Darmstadt, wo ich drauf gehe, ich stelle ihn nochmal auf, so gegen Bayern auf keinen Fall danach. Aber ich werde ihn eventuell noch einmal reinzaubern, weil ich mir gut vorstellen kann, dass eine Einwechslung für ihn an der Tagesordnung steht. Und der wird selbst so Donnerstag auf Freitag wird der wahrscheinlich noch 300.000 in die Höhe gehen. Und das Geld ist mir dann, glaube ich, zu wichtig, weil so für 3 Millionen kriegst du auch schwer noch einen Starter momentan.
Ja, fühle ich. Ja, schauen wir mal, wie deine Truppe dann nächsten Freitag aussieht.
Ja, und Office-Liga habe ich einen Scorer, Vincenzo Grifo, Kiste gemacht und sonst so ein bisschen davon gelebt, dass Gladbach noch zu Null gespielt hat. Ich bin Nico Elvedi-Besitzer, war am Wochenende mein bester Punkter. Und die eigentlich punkten müssten, waren bei mir gesperrt. Also ein Karazor war gesperrt, ein Nico Schlotter, Nico Schlotterbeck zum Glück nicht, mit dem Eigentor. Hat er das Eigentor eigentlich behalten bis jetzt? Ist ja auch noch in Diskussion, glaube ich.
Ja, ne? aber müsste. Also ehrlicherweise, ich weiß jetzt nicht, ob das smart ist, das so hier und eher zu sagen, aber ich verstehe die Diskussion da nicht. Also,
nee, also so ich fand es war schwer zu sehen von den Bildern, ob er, weil es gab so eine Einstellung, wo ich den Eindruck hätte, als wäre der Ball quasi nach seiner Berührung ohne Meyers Berührung eventuell am Tor vorbeigegangen. Aber das ist halt auch sehr spekulativ. Und ich gebe dir recht, Ben, es ist sehr gefährlich, dass wir hier gerade reden, weil Leute denken, die zwei machen doch die Bewertung. Leute, machen wir nicht. Wir sind auch einfach nur zwei Manager, die hier schnacken.
Ja, so sieht's aus. Aber nee, okay, dann gute Info von dir auf jeden Fall an der Stelle, weil ich habe es ehrlicherweise einfach gestern nur im Live-Bild gesehen und in der Wiederholung irgendwie so aus dem Augenwinkel. Und da sah das für mich sehr deutlich einfach nach Schlotterbeck grätscht sich den selber rein aus. Aber wenn da noch Meier dran war und dann die Frage ist, wäre er reingegangen oder nicht, dann ist das auf jeden Fall diskutabel. Aber wird ja, wie ihr alle wisst oder wie viele von euch wissen, auch im Laufe des Sonntagabends, des Montags noch x-mal gecheckt. Also hier und da finden ja Korrekturen statt und solche Crucial-Szenen werden da auf jeden Fall auch nochmal genauestens unter die Lupe genommen.
Ja, zum Abschluss noch zur Office-Liga. Füllkrug Hattrick hat mir sehr weh getan. Das ist ein Spieler, den ich zugelost bekommen habe und ich habe ihn dann getradet aufgrund, ich habe Mittelstädt gekauft gehabt, ich habe quasi Mittelstädt und Jordan mir gesnackt für Füllkrug.
Und Füllkrug-Besitzer ist auch Erster geworden.
Genau, richtig. Und das war was, wo ich am Wochenende mich so selbst ein bisschen hinterfragt habe, warum ich bei diesem einfachen Startprogramm der Dortmunder nicht die Eier hatte, mit dem Füllkrug zu gehen.
Ja, also kann ich den nicht beantworten. So auf lange Sicht hätte ich den Trade wahrscheinlich auch gemacht an deiner Stelle, aber jetzt gerade am Anfang, also ich habe in diversen Ligen, ich bin am Wochenende in 2 Teams mit Reus reingegangen, einfach auf volles Risiko, weil ich da Verletzte vorher abgeben musste, das Budget noch über hatte. Ich habe einen Jan bis letzte Woche, irgendwann war ich dann leid so, aber habe die ganze Zeit wegen dem Programm den Mann durchgezogen. Hab Marzen gottlos overpaid in der Office League, weil ich wusste, da kommen jetzt 3-4 Spiele, da sammelt der wahrscheinlich Punkte. Also Füllkrug mit dem Programm abzugeben, war schon ein bisschen fragwürdig.
Ja, wirklich, weil ich habe mich auch so, ich habe gar nicht so groß daran nach, ich hatte dieses Angebot und dachte, ja, da, Digga, musst du machen. Hast du Jordan, den ich auch safe gesetzt sehe, eigentlich, wenn fit. Hast du Mittelstädt, der punktet wie ein kleiner Kimmich auf links. Und Füllkrug war für mich eher einer, der ja nur Punkte, wenn er trifft. Aber Problem ist halt, diese Spiele jetzt, der trifft halt. Und jetzt halt dreifach, ja, hätte man nicht denken können. Aber das ist, rückwirkend habe ich gedacht, ja, hättest du einfach mal mehr nachgedacht. Weil es war so eine Impulsentscheidung.
Ein No-Brainer,
Ja, genau. Das war so, ich habe gar nicht groß drüber nachgedacht. Und dann war so das Learning, die Erkenntnis für mich, ey, Janni, denk einfach so ein bisschen drüber nach. So, seh das Ganze manchmal und nicht nur deine Meinung über gewisse Spieler.
Ja, bist du vielleicht jetzt noch zu einem bisschen besseren Manager geworden dadurch.
Ja, aber jetzt aber auch zu spät so, weil jetzt ist der Trade ist durch und in der 18er Office-Liga gibt es gar nicht mehr so viel, außer eine Aufholjagd. So, Mensch, ich komme. Inzwischen läuft es echt.
Junge.
Ey, ich war ja...
Du hast 800 am Wochenende gemacht, lehne dich nicht so weit aus dem Fenster jetzt.
Digga, du hast 600 gemacht. Siehst du die Differenz? 200 näher rangekommen.
Ich habe erstmal 660, 670 fast gemacht. Also, ne, wenn dann richtig hier und...
ich meine ja auch nicht zu dir,
habe
ich
trotzdem.
Komme, Bench.
Okay.
Also Bench immer noch auf der 1 momentan mit 700 Punkten Vorsprung vom zweiten, die ich dann
da kann ich liefern. Ganz kurz.
Ja.
Sorry, dass ich dich unterbreche, aber das ist auch das Einzige, was mir in der Office League am Wochenende Kraft gegeben hat, dass Dennis, der mir auf den Fersen ist, auch nur 730 gemacht hat und dementsprechend ich nicht ganz so viel Polster verloren habe.
Vor allem auch 730 mit Andras Schäfer und Moritz Nikolas als besten Punkter. Und Ninja hat er auch noch drin gehabt, wo du halt denkst, so ein Olmo, der hat Olmo, Komar, der hat Brand. Das sind halt eigentlich, wenn die drei nicht spielen, muss der eigentlich einen 200er machen. Wenn
Will Fair, ja, und jetzt Kickback ist halt die Frage, was macht er mit Komar-Ausfall, ne?
Ich bin gespannt, ja, dicke Fische gibt's nicht mehr.
Ja, also schauen wir mal.
Und doch, Duck läuft ab in drei Stunden.
Ja, den kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Die haben auch ein solides Programm jetzt die nächsten Wochen, aber da wirst du auch wieder Phasen haben, wo du dann Problemchen kriegst.
Digga, die spielen gegen Mainz, Heidenheim, Köln, die Bremer.
Ja,
die,
ja.
Also ich tippe mal, also 17,5 ist der Wert, Bench. Und ich kann darüber tippen, weil ich kein Geld habe, um irgendwas zu investieren und mein Karo auch nicht abgeben will für ihn. Also unter 23 kann es jeder in der Office-Liga vergessen.
Meinst du?
Ja, also ich würde tippen, Dennis geht rein, also an seiner Stelle, du musst Command verkaufen. Der ist, was, zwei Monate raus oder sowas, wir reden nachher drüber. Du musst Command verkaufen und Duxch ist wahrscheinlich der Spieler, der preislich noch, also keiner über 17,5 ist noch verfügbar bei uns in der Office-Liga.
Ja,
also ich sag, 24,8 geht er über den Markt.
Also ich werde auf jeden Fall mit so einem Underdog-Gebot reingehen, so was, wenn ich den kriege, auch nicht zu schlimm ist, im Sinne von, was muss ich dafür abstoßen danach, aber die 24 werden nicht von mir kommen.
Oh, ich sehe doch, Kim ist noch verfügbar. Kim läuft nämlich auch ab in 27 Stunden. Über Kim reden wir später. Alle, bei denen Kim auf dem Markt ist, aufpassen. Wir reden nachher so ein bisschen über die Chancen. Und auch Serge Gnabry ist auf dem Markt 10,8. Der steigt auch heftig momentan, ne?
Ja, aber also der steigt vielleicht noch ein bisschen. Da kannst du ein bisschen Steigerung mitnehmen, aber das dauert auch noch ein bisschen.
Spoiler, ne? Doch nicht, Bench.
Ja, ja, okay. Ich bin ruhig, wir machen weiter.
Jo, Leute, was ist passiert in den letzten Wochen? Sky Sport Fantasy war eines der geilsten Sachen, die wir, glaube ich, beruflich bis jetzt gemacht haben. Bench und ich haben, für all die es mitbekommen haben, so, wie könnt ihr das nicht mitbekommen haben, aber für all die es mitbekommen haben, nicht mitbekommen haben, Bench und ich waren bei Sky die letzten zwei Samstage und haben unser Kommentar zur Konferenz dazu gegeben mit Kickbase-Punkten live im Bild. Und immer, wenn ich das sage, denke ich mal, Mensch, wie geil ist, dass das möglich war. Und ich wollte einfach nur das ansprechen und sagen, all dies verfolgt haben. Danke für das Feedback. Also wirklich durchgängig positiv. Wenn ihr was Negatives habt, bitte auch. So, jetzt habt ihr Eier, an uns ranzutreten, weil wir wollen das Ding ja auch verbessern langfristig. Und ich hoffe mal, und ich gehe da stark davon aus, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir das mit Sky gemacht haben. Also wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, gerne an uns rantreten, gerne an help@kickbase.com oder einfach eine Instagram-DM shooten, weil wir, also klar, perfekt sind wir nicht. Uns sind auch einige Sachen aufgefallen, die wir auf jeden Fall ein bisschen improven müssen die nächsten Male und was noch möglich ist. Aber so Spaßfaktor, Bench kann es ja auch mal sagen, es gibt, glaube ich, also wir haben das kommentiert, ich hätte es auch gerne einfach mal gesehen aus Userbrille, aber selbst kommentieren mit, du siehst das Live-Bild und du siehst über diesem Live-Bild Kickbase-Punkte, ja, also krank. Da ist immer wieder so der kleine Junge mir hochgekommen und hat gedacht, ey, heftig, wie geil ist das, ich würde sehr gerne jetzt auf der Couch sitzen und das selbst gucken.
Ja, das war so in meiner Vorstellung, gerade in der Zeit, wo ich noch nicht bei Kickbase gearbeitet habe, war das so Nonplusultra, weißt du, dass du so dachtest, Junge, einfach Konferenz mit den Punkten gucken, ist, also mehr geht irgendwie nicht gefühlt. Ja, schauen wir mal, was noch mehr geht, auf jeden Fall, du hast es angesprochen. Und ich habe gerade kurz überlegt, ich mache es jetzt einfach, ich habe nämlich eine kleine Kritik an uns für gestern, sogar im Vergleich zu dem Samstag davor. Und vielleicht kann das ja so ein bisschen Anregung für euch da draußen sein. Ich hatte nämlich das Gefühl, und wenn ihr es anders seht, auch gerne nochmal Feedback dazu geben, dass wir so ein bisschen zu sehr oder zu persönlichen Drive hatten diesen Samstag, weißt du, im Sinne von, dass wir ja natürlich auch über unsere Challenge und über die Bewegung in unserer Challenge gesprochen haben, aber dass wir so zwei, dreimal in so kurze Gefechte abgedriftet sind, was dann unsere eigenen Spiele anging. Und das ist natürlich was so Fantasy ausmacht und was ja auch eigentlich für, ich würde behaupten, alle Fantasy-Manager, die in einer Liga spielen und solche Konferenzen zusammen gucken, so dann der Alltag ist. Aber ich weiß halt nicht, ob das so geil ist dann für die Leute da draußen, wenn man immer wieder darauf zurückkommt. So, weißt du, was ich meine?
Ja, ist ein guter Punkt, Bench. Also ich gebe dir komplett recht, aber ich habe es auch generell unterschätzt, wie schwer es ist, seine Emotionen auszuschalten, weil wir sind halt auch einfach Kickbase-Manager.
Ja, so sieht's aus. Aber
ich gebe dir recht, so für die Experience da draußen, was juckt den Herbert, wenn er sieht, dass Bench sich dass Jani sich abfuckt, wenn Kramaric eine Kiste macht. So,
ja, ja, genau.
Denkt sich, so. Sag mal, was hat er denn gegen den André?
Ja, und da denke ich mir, also so ein, zwei Mal irgendwie auch, um so ein bisschen ja, zu spiegeln, was diese Emotionen oder was für Emotionen das so hervorruft in einem, wenn man da selber aktiv ist, macht das schon Sinn. Aber ich glaube, gerade über so diese Kramaric-Windnummer, natürlich hat, also ist auch viel zumindest auf Kramaric Seite passiert, worüber man dann sprechen konnte. Aber das war halt einfach relativ viel, was wir da so thematisiert hatten. Aber auch da, also die Woche davor zum Beispiel, hatten wir auch eine Challenge. Da haben wir relativ wenig drüber gesprochen. Ich hatte aber das Gefühl, es war genug, um die Leute so mal abzuholen, was das Ganze angeht. Aber also, wie gesagt, gerne Feedback auch. Das kann ein Anschluss vielleicht sein für euch, wenn ihr sagt, ey, das war genau richtig so. Das war noch geiler, dann die Emotionen zu sehen so. Gerne shooten, wenn ihr sagt, yo, habt da recht so. Das hat mich dann irgendwann echt nicht mehr gejuckt so. Dann auch gerne feedbacken.
Ja, ich glaube, vielleicht ist auch der falsche Ort, das hier anzusprechen, Bench. Also nicht, dass wir damit nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen. Ich meine nur, also ich glaube, Kickbase-Manager finden es wahrscheinlich sogar geil, wenn da Emotionen, subjektive Emotionen ja. dabei sind. Ich tippe mal sogar eher, dass nicht Kickbase-Manager, die das gesehen haben, eher dachten, was, also ich glaube, für die war es eher negativ. Also wahrscheinlich für die eigene,
ja, kann sein.
Für unsere eigene Crew, finde ich, war es wahrscheinlich sogar geiler, weil die genau nachvollziehen können, wie kacke es ist, wenn der Konkurrent im Grunde genommen trifft.
Naja.
Aber wahrscheinlich konnten die anderen, ich weiß nicht, wir wissen nicht die prozentualen Anteile, wie viele Kickbase-Manager das gesehen haben und wie viele Nicht-Kickbase-Manager. Aber ich tippe, also gute Kritik und Bench, ich gebe dir recht, so selbstreflektierend war eventuell ein bisschen zu viel Egoismus da drin am Wachsen.
Ja, aber also selbst, also wenn jetzt das Feedback selbst von Kickbase-Managern kommen sollte, dass es too much war,
ja,
dann ist es auf jeden Fall ein Learning.
Ja, genau. Nee, schön, aber finde ich gut, Bench, dass du ansprichst.
Yes.
Abgehakt. Sky Sport Fantasy wird es auf jeden Fall nochmal geben. Wann, wissen wir nicht, aber ist natürlich was, wo wir auch dran sind und wo wir Bock drauf haben und allein deswegen schon dahinter sind, dass es eventuell, ob diese Saison, eventuell nächste Saison, also auf jeden Fall nächste Saison, aber wann, wissen wir nicht. Infos gibt es auf jeden Fall, wenn was geplant ist, auf jeden Fall zuerst hier oder auf der Base, ihr wisst eh Bescheid. Leute, apropos App. Apropos diese Kickbase-App. In dieser Kickbase-App findet ihr diese Woche die VfL Wolfsburg Challenge. Und die ist geil. Die ist nämlich auch unique. Das gibt es zum ersten Mal so in einer nicht partnerbasierten Challenge. Also EA Sports hat es ja auch schon mal so gehabt, dass wir Spieler auswählen dürfen, um die wir ein Team bauen. Jetzt ist es so, dass ihr, wenn ihr der Challenge beitretet, den Link findet ihr in den Shownotes, aber auch in der App über den Liganamen Challenge oder Liga hinzufügen. Und im Challenge-Modus findet ihr die VfL Wolfsburg Challenge. Ihr könnt der Challenge beitreten, dann einen Spieler wählen. Und zwar wählt ihr einen Wolfsburger, um den ihr euer 250 Millionen, maximal drei Spieler pro Team aufstellt. Und ihr könnt gewinnen zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel der Wölfe. Ist das was, Bench?
Ja, würde ich mitnehmen. Also Challenges spielen sowieso immer geil. Immer geil nochmal für den Puls ein bisschen nach oben treiben am Wochenende. Und ehrlicherweise, Challenges auch immer so ein geiler Fallback, so ein persönlicher Fallback für, wenn es in den Ligen oder in anderen Challenges nicht läuft. So, je mehr du zockst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo geil läuft. Deswegen sowieso jede Challenge immer mitnehmen, aber mit zwei VIP-Tickets als Gewinn. Also da kann man sich auf jeden Fall einen richtig schönen Tag um 90 Minuten Fußball und alles davor und danach machen. Also auf jeden Fall mitzocken.
Ja, 90 Minuten Fußball und 120 Minuten Freskelager.
Geil.
Was willst du mehr? Welchen Spieler willst du? Also ich bin schon drin in der Challenge, ich sag gleich, wen ich gewählt habe, welchen Wolfsburger. Wen würdest du wählen und wen würdest du dein Team bauen?
Also, ich glaube, da wäre ich ein bisschen der emotionale Manager, so in dem Kontext jetzt, weil ehrlicherweise ist das ein Spiel gegen Hoffenheim, so das kann alles und nichts werden für Wolfsburg. Deswegen würde ich da jetzt nicht so komplett Top-Tier reingehen. Also ich würde jetzt keinen Wind, glaube ich, aufstellen. Und ehrlicherweise ist der einzige Spieler, zu dem ich so eine kleine emotionale Bindung mittlerweile aufgebaut habe, Vaslav Czerny, den ich in jeder meiner Ligen habe.
Das war so
klar. Der hat mich am Wochenende krank enttäuscht, deswegen habe ich gerade kurz gezögert, aber davor zwei Spieltage gut geliefert, ist ziemlich preiswert immer noch und ich sehe ihn auch weiterhin gesetzt. Also ich würde mit Czerny für, ich glaube, um die 6 Millionen gehen.
Ja, wild. Siehst du ihn wirklich als gesetzt? Weil ich sehe immer bei Kovac, wenn du einmal eine schlechte Partie hast, dann wackelt der Stuhl aber ganz gewaltig.
Ja, aber Kaminski am Wochenende keine einzige Minute bekommen und dass du beide rausnimmst, nachdem du in der Vorbereitung auf ein System mit zwei Flügelstürmern umstellst, fände ich halt sehr, sehr wild. Also dann schmeißt er wirklich alles wieder über den Haufen jetzt und das sehe ich nicht. Aber ja, du hast recht. Aber das ist eigentlich auch sogar noch ein Punkt mehr für mich. Dadurch, dass gefühlt jede, also du hast drei Innenverteidiger, die im Moment rotieren können, theoretisch an jedem Wochenende. Links- und Rechtsverteidiger brauchen wir gar nicht drüber reden. Mähle wahrscheinlich der Einzige, der da safe ist. Im Zentrum wird auch dauernd rotiert. Arnold jetzt der Einzige, den ich vielleicht safe gesehen hätte, noch kurzfristig mit Krankheit wieder ausgefallen. Wer weiß, was da die Woche passiert. Und sonst ist nur Wind gesetzt. Also so von den Unsicheren sehe ich Czerny noch mit am sichersten.
Ja, also ich sehe halt die Gefahr, dass eventuell ein Thomas, also Paredes jetzt getroffen, der wird weiterhin starten. Und ja, dann schreien sich im Endeffekt Czerny, der nach 70 runter ist, für Riedle Baku, der wieder beim Offensiv zum Einsatz kam. Also im Grunde genommen Czerny, Baku, Thiago Tomasch eingewechselt worden, zur selben Minute, aber für Maier an der Stelle. Und ein Kaminski, der 90 Minuten auf der Bank hockte, der irgendwie davor auch relevant war, eigentlich in der Startelf zu erwarten war und dann gar nicht mehr zockt. Also Mensch, aber klar, Upside ist da fällt, und ja. Emotionalität auf jeden Fall auch gegeben. Ich habe mich für Lacroix entschieden, weil ich mir denke, ey, der hat, obwohl Bonneau gegen Ex-Verein gespielt hätte, Vorzug bekommen vor Bonneau, war punktetechnisch in Ordnung, hat, glaube ich, einen 90er geliefert, bei einem 1-1 ist okay, hat aber, ich habe mir die Statistik nochmal angeschaut, hinten irgendwie die beste Zweikampfquote gehabt, die meisten Pässe im Spielaufbau, hat, glaube ich, nach Mähle und Paredes die beste, ich glaube, Liga-Insider und Kickernote bekommen. Also, ich gehe mit Lacroix. Wäre ja für mich so der drittgesetzteste Spieler der Welt.
Gesetzteste. Gut wegargumentiert, guter Pick, glaube ich, ja.
Muss sie. Ich bin übrigens in Wolfsburg, werden wir es anschauen am Sonntag. Ich darf mal in die Autostadt fahren am Wochenende und wir haben da von den Wölfen eine kleine Presseakkreditierung bekommen und ich werde mal die Grenzen einer Presseakkreditierung ausnutzen am Wochenende. Mal schauen, wie weit man gehen kann, wie nah man rangehen kann an so ein Spielfeld.
Ich bin gespannt. Ich werde nicht dabei sein, aber ich werde aufmerksam unsere Story verfolgen.
Kannst du das Spiel gucken? Weil eventuell sieht man mich ja sogar auf Divin.
Ja, also ich werde es, denke ich, schon gucken, gerade wenn du vor Ort bist. Bei mir ist ja so leidiges Thema mit Uni im Moment, deswegen muss ich eigentlich so alle Störgeräusche ausblenden aktuell. Und ich weiß noch nicht, ob das dann am Sonntag ein Störgeräusch ist oder eine willkommene Abwechslung.
Ja, für alle, die das Spiel planen zu schauen am Sonntag, ich werde mich so platzieren, dass ich schaue genau, wo diese Kameras sind. Und ich werde wahrscheinlich eine graue Mütze anhaben, je nachdem, wie kalt es ist, oder halt einfach schwarze Haare.
Damit auch alle dich erkennen.
Genau, und dann werde ich winken. Ich werde einfach, weil wie viele Leute schauen Wolfsburg gegen Hoffenheim als Einzelspiel auf The Zone am Sonntag?
Also ich sag dir ehrlich, wenn du gesehen werden willst auf den Fernsehbildern, entweder irgendwo direkt an der Bank, aber da wirst du wahrscheinlich nicht so nah rankommen wegen den Coaching-Zones und so.
Aber Kovac hätte ich schon ein paar Fragen auch.
Ja, das wäre sehr krass, wenn du das hinkriegst. Aber ansonsten ist, glaube ich, die Chance am größten, auf die Kamerabilder zu kommen, wenn du irgendwo hinterm Tor stehst, ne?
Ey, es gibt doch auch diesen einen Dude, also ja, werde ich machen, Bench. Es gibt auch diesen einen Dude, der sich immer versucht, so in Trainings von Bundesligisten zu schlängeln. Ich weiß
nicht, ja. Ich komme nicht auf den Namen.
Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Aber ich glaub, wir
Marvin wissen. Heißt der, Marvin.
Okay, dann der Marvin versucht immer in Trainings zu kommen. Ey, wenn ich da genau in einem Spieler-Outfit der Wölfe, was die anhaben an dem Tag, im Fanshop mich davor einkleide, mit der Presseakkreditierung reinkomme, dann mich entledige meines Pullis und meiner Hose. also darunter habe ich natürlich dann das Trainingsoutfit von den Wölfen, von den Bankspielern, und mich dann auf die Bank hocke. Ich weiß nicht, ob ich auffallen würde.
Siehst halt eher aus wie ein verteidigender Footballspieler, aber probier's mal.
Zeugwart einfach. Der neue
Zeugwart. Zeugwart einfach. Ja, wäre auch geil. Also, wenn du das hinkriegst, dann.
Ja. Mensch, das Problem ist, wenn ich das hinbekomme, ist Kickbase aber ganz schnell unten durch beim VfL Wolfsburg, weil die es sich ja ermöglicht haben und wir dürfen da nie wieder auftauchen.
Ja, das stimmt auch wieder. Ja, dann lass es besser.
Vielleicht ist ja auch eine Antwort von Niko Kovac genau das wert. Wir wollen ja wissen, warum der so rotiert. Warum er uns Woche für Woche abfuckt teilweise.
Ja, stimmt schon. Du überlegst dir da was Nettes fürs Wochenende. Richtig. Ey, was mir gerade einfällt, wen du eigentlich auch suchen musst, kennst du diese, ich glaube, das ist in Wolfsburg, wo diese drei, also wo diese Drillinge sich immer gleich anziehen und bei den Spielen sind. Oh, ey, die musst du finden und ihren Namen herausfinden.
Ey, vielleicht gehe ich einfach als der Vierte.
da brauchst du aber, glaube ich, noch eine Brille, ein paar Falten im Gesicht. Ich glaube, die sind schon ein bisschen älter, die
Jungs. Und den Bauch, also, so ein bisschen Übergewicht kriege ich hin in der Woche. Kann ich mir anfressen.
Ja, geil. Ja, ey, Janni, also, dir stehen alle Türen offen. Wir haben jetzt bestimmt hier 3, 4, 5 Szenarien gehabt, die ziemlich geil wären.
Ja, und am Ende komme ich da hin und bin der größte Schisser und traue mich gar nicht. Ich stehe hinten in der Ecke und mach ein paar Bilder.
Stehst du auf der Tribüne, traust dich gar nicht an den Feldrand.
Ja, perfekt. Aber weißt du, was ich versuchen werde? Post-Match-Pressekonferenz.
Ja,
ich weiß nicht, ob ich da Access so habe, aber da eine Kickbase-Frage stellen, das ist, also realistisch gesehen, ist das mein Hauptziel.
Das ist. Ja, stimmt, das wäre krass. Ja, und vielleicht in der Mixzone, je nachdem, ob du da Access hast, 1, 2 Spieler abfangen.
Ja, das wäre auch strong. Aber was wäre denn die beste Frage, die man nach einem Spiel Kovac stellen könnte, dass er nicht abgefuckt ist, dass er nicht irgendwie einen Joke draus macht, die aber Kickbase-Managern weiterhelfen würde?
Ihn zu fragen, was er glaubt, welcher Spieler bis zum Saisonende die meisten Punkte sammelt.
Ja.
Ausgenommen Wind.
Oder einfach fragen so, ja, Nico, wen hast du in deinem Kickbase-Team?
Ja, auch, ja.
Aber ja, wir gehen davon aus,
ich weiß nicht, wie diplomatisch der Mann sein wird.
Ja, genau. Wir gehen davon aus, dass er nicht Kickbase zockt. Also, ich dachte mir, vielleicht wäre es sowas wie diese Swanberg-Franks-Arnold-Thematik. Je nachdem, welche zwei gestartet sind, nach den Gründen fragen, warum. Und was mich interessieren würde, ist, wann. Weil oftmals war es ja so, dass Leute berichtet haben im Abschlusstraining, ey, Franks war in der A11 und am Wochenende spielen Swanberg und Arnold, so gefühlt.
Ja,
ich würde
gerne das ist so, vielleicht
diese
eine gute
Entscheidung
Frage
getroffen werden.
Das ist vielleicht wirklich eine gute Frage, weil da kann er auch diplomatisch bleiben und trotzdem sagen, ey, ja, so natürlich spielen wir größtenteils mit AF im Abschlusstraining, um die Abläufe reinzukriegen. Oder er sagt halt, das hat mehr oder weniger nichts zu sagen, so, das ist ja beides nichts, womit er sich irgendwie angreifbar machen würde. Also, auch da wird er ein Stück weit wahrscheinlich relativieren, aber das wäre wahrscheinlich mit die smarteste Frage, ja.
Ja. Und Materazzo könnte ich fragen eigentlich nach Nsoki, oder? So Nsoki jetzt am Wochenende. Das wäre, wenn Nsoki nochmal startet vor Juracek, so.
Wie lange braucht Juracek
noch? Genau,
was sollen die Manager? Wie gut macht's Nsoki?
Richtig, richtig, richtig. Ja, ja. Wenn ihr Ideen habt da draußen jetzt, was wir lieber fragen solltet, schreibt auf Discord.
Aber gerne realistisch bleiben.
Ja, genau, safe. Also ich will keinen schlechten Eindruck machen und ich will, dass wir da eventuell nochmal hin dürfen.
Ja, sehr gut. Also, Challenge aufstellen, Story verfolgen am Wochenende. Mal gucken, was Janni da so zaubert.
Bevor wir zum Maschinenraum kommen, Bench, noch ein ganz kurzer Einwurf. Die Panini-Challenge ist weiterhin live. Am 11. Spieltag war sie das schon, der Frauen-Bundesliga am Wochenende. Am 12. wird sie das auch wieder sein. Kommt rein, stellt auf und gewinnt limitierte Panini-Pakete. Sticker, die die Story von uns aufmerksam verfolgt haben. Bench und ich waren im Einklebefieber, letzte Woche schon. Und das könnt ihr auch sein. Kommt rein in die Challenge, stellt auf und gewinnt. Bench, jetzt kannst du im Maschinenraum. Bist du bereit? Hast du einen Schlüssel dabei?
Yes, ab geht's.
Benchs Maschinenraum.
So, aufgeschlossen, hereinspaziert, Janni. Diese Woche, muss ich sagen, hatte ich echt fast freie Auswahl gefühlt. Also es gibt Wochen, da bereitet man sich drauf vor und überlegt, ja, ey, wo gab's Aktionen, wo gab's vielleicht auch irgendwie die ein oder andere witzige Aktion, die man mal mit reinnehmen kann, wo gab's generell krasse Leistungen einfach und kommt nicht so richtig einfach auf so die 2, 3 Picks, die man hier haben möchte, wovon man überzeugt ist. Diese Woche muss ich sogar ein Stück weit aussortieren. Und am Ende sind es trotzdem natürlich 3 Jungs geworden. Ich muss sogar einen 4. mit reinnehmen, da habe ich mich zu schwer getan. Und beginne mit Dingchi und seinem Tor. Das hat mir nämlich so in der Konferenz und auch in den Highlights, die ich mir hinterher nochmal angeguckt habe, so ein bisschen zu wenig Props bekommen dafür, wie er das gelöst hat. Ich fand nämlich, dass das 1 gegen 2, was er da an der Seitenauslinie hatte, vor der Mittellinie, war brutal gut gelöst. Also Ball eng am Fuß gehabt und als er dann wirklich in die Situation kam, von vorne und von hinten Druck zu kriegen, einfach mit 2, 3 schnellen Schritten das Ding vorbeigelegt, gut aus der Situation gelöst. Gutes Timing beim Abspiel, den Weg komplett sauber zu Ende gegangen, richtig gut Tempo aufgenommen hinter die letzte Kette, am Ende eiskalt weggemacht das Ding. Also das war ein richtig sauberes Tor, sehr, sehr geil gemacht und ja, wir haben am Wochenende in der Konferenz schon 1, 2 Mal drüber gesprochen und ich bin echt absolut überzeugt davon. Dingchi ist dieses Jahr wirklich einer der absoluten Gamechanger bei den Heidenheimern, wenn ein Beste mal keinen Sahnetag hat, wenn ein Kleindienst vielleicht mal eine kleine Flaute hat. Ein Dingchi ist jemand, der sich tatsächlich aus meiner Sicht auf ähnlichem Level da bewegt.
Ja, Bench, ich finde ihn so gefährlich. Irgendwie traue ich mich nicht richtig, ihn mir mal ins Team zu zaubern. Sehe aber auch am Wochenende jetzt gegen Dortmund Hinspiel, ja, getroffen. Ich glaube, 167 Punkte gemacht Und jetzt kommen so die Spiele, wo er im Hinspiel der Hinrunde ausgerastet ist. So, danach kommt Bremen, Ex-Verein, Hinrunde, Doppelpack geschnürt. Also wenn jetzt Dingschi Dauder da draußen sind, ich bin so auch einer, so, ich traue dem Kollegen nicht. Aber wenn, dann ist jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt.
Ja, also ich denke auch, ihn sich ins Team zu holen, ist weiterhin nicht ganz so eine leichte Entscheidung, einfach weil Heidenheim natürlich nicht zu den Top-Offensivteams der Liga gehört, weil da auch relativ viel von Beste geschultert wird immer. Aber Dingschi, die Scorer, die er jetzt dieses Jahr gesammelt hat, sind schon sehr beachtlich. Es ist halt ein bisschen schwer abzusehen manchmal, ne? Wann kann er mal explodieren, wann nicht? Du hast bei Heidenheim selten die klassischen Matchups, wo du sagst, ey, da gehst du auf jeden Fall mit Heidenheimern rein. Also eigentlich hast du in 90% der Fälle so eine kleine Underdog-Geschichte da. Deswegen schwierig, ihn wirklich mit ins Team zu holen, aber vielleicht deswegen auch umso verdienter, dass er zumindest hier mal Platz findet.
Ja, und es ist auch 7 Kisten auch schon. Hättest du mich gefragt, wie viel Tore hat Dingschi gemacht, wäre ich niemals auf 7 gekommen, ohne jetzt die Statistik vor mir zu haben. Und macht halt auch wirklich wie weiterhin aus wenig viel. So Expected Goal-Wert zu Tore, einer der größten Differenzen in der Bundesliga.
Ja.
Also es sind alles so Werte, die mich nicht überzeugen, aber trotzdem muss man anerkennen, 1500 Kickbase-Punkte momentan, 83er Schnitt. Also der ist seine 10 Millionen schon irgendwo gerechtfertigt, aber ist mir zu viele Ups und Downs einfach.
Ja, verstehe ich. Gut, wir kommen weiter zu Nummer 2 und da kam ich einfach nicht dran vorbei, ne? Also Malatini in seinem Debüt für Werder am Donnerstag gab es noch Diskussionen oder Spekulationen, kriegt er überhaupt die Spielberechtigung jetzt fürs Wochenende, darf der schon ran? Dann kommt er rein als Innen- respektive Rechtsverteidiger und netzt mit seinem zweiten Ballkontakt als Werderaner. Ist natürlich auch ein Transfer gewesen, so, der kommt jetzt in eine der Top 4, 5 Ligen, je nachdem wie man sehen will, so. Ist ein Riesenschritt für den. Das ist, glaube ich, auch was, wo, wenn du dann deine ersten Schritte so auf dem Platz machst, das ist dann schon vielleicht nicht surreal, aber schon was Großes für dich persönlich einfach. Und dann in der Situation erstmal gut spekuliert, natürlich auch von der Unsicherheit auf der anderen Seite profitiert beim Verteidiger. Aber da dann einfach wirklich so eiskalt den Torwart auszuwackeln, das Ding reinzuschieben, absolutes Traumdebüt, kam ich nicht dran vorbei.
Ich habe auch nicht gecheckt, war der da vorne? Was hat der da vorne gemacht? Also der ist ja eigentlich, der ist 1,91 oder sowas, ein Innenverteidiger. Warum zur Hölle war der da vorne?
Ja, ich glaube, der wird schon auch als Rechtsverteidiger, ich weiß jetzt nicht, ob eingeplant, aber der kann das auf jeden Fall spielen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, aber ich gehe einfach schon von der Positionierung her davon aus, dass er als Rechtsverteidiger auch reinkam jetzt am Wochenende. Und dann haben die da in der Mittellinie relativ hoch, glaube ich, direkt gepresst. Und dann war das natürlich so ein klassischer Pressing-Moment, wo du gesehen hast, Salai kurze Unsicherheit, wo er dann schon wieder mit Rücken zum Gegner sich zum eigenen Tor drehen muss, wo du dann halt einfach ein bisschen mehr Druck machst, guckst, was geht, vielleicht mal mit ein, zwei Schritten Tempo drauf zugehst, dass er den dann natürlich zum Torwart zurückspielt und du in dem Moment drauf spekulierst, ist dann auch ein Stück weit einfach Glück, ne?
Ey, stimmt, du hast recht, Bench, der ist nämlich für Agu auch gekommen, am 90. sehe ich gerade. Ja. Ich hatte ihn so komplett als IV auf dem Schirm, aber dann geil, kann er anscheinend auch rechte Schiene zocken. Aber 1,91, untypisch eigentlich für rechte Schiene.
Ja, stimmt wohl. Aber Bremen natürlich auch eine physisch gute Mannschaft, kommt immer viel über Einstellung, Griffigkeit so. Ist vielleicht auch gar keine schlechte Alternative, ne? Wenn du dann noch so für die Standards einen langen mehr da auf der Schiene positionieren kannst, wenn du generell da noch mehr Physis auf der Platte hast. Also ja, mal abwarten. Ich meine, dieses Tor oder die paar Minuten, die er hatte, daraus kann man jetzt, glaube ich, noch nicht so viel ziehen, was der wirklich mitbringt und wie gut der wirklich ist, aber ein Traumdebüt war es allemal.
Ja, ich hab generell so bei dem Transfer gewundert, weil wie random ist es, dass du für 2 Millionen einen argentinischen IV bzw. Rechtsverteidiger holst? Ich fand das so komplett random, auch so von Defensor oder sowas heißt der Verein. Ich habe den neuen Verein davor noch nie gehört. Also ich finde generell dieses Zusammenspiel, ich weiß auch gar nicht, wie es zustande kam, komplett random von Werder Bremen.
Ja, also keine Ahnung. Ich habe auch nichts über Hintergründe gelesen, mitbekommen oder so. Man weiß es nicht, aber ich bin gespannt, wie er sich entwickelt. Schauen wir mal.
Ich habe gerade mal gegoogelt. Gut, dass es das Googeln auch so schnell geht heutzutage. Anscheinend kam der irgendwie über Nelson Valdez Empfehlung, weiß ich, auf jeden Fall soll Valdez da bei der Eingliederung helfen. Ich tippe mal, dass die anscheinend, wohl Valdez ist auch kein Argentinier, ne? Der ist, was ist der, Peruaner?
Paraguayer.
Ich weiß es nicht, aber anscheinend machen die auch ein bisschen Scouting in Südamerika.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
So sieht's aus. Gut, dann zu dem dritten Spieler oder mehr oder weniger zu der Combo, die ich hier an dritter Stelle diese Woche habe. Zum einen geht's da um eine einzelne Aktion. Ich fand's nämlich wirklich geil, wie ein Florian Neuhaus, der jetzt auch echt richtig Shit kassiert hat dieses Jahr, der gefühlt außen vor ist in Gladbach, nachdem es am Anfang hieß, der gehört zu der wichtigsten Achse da, irgendwie Kandidat fürs Kapitänsamt und. Jetzt auch intern irgendwie immer wieder trotzdem ja, in der Öffentlichkeit sozusagen kritisiert wurde, der am Wochenende gestartet hat, ein sehr engagiertes Spiel aus meiner Sicht gemacht hat und vor allem diese eine Aktion gegen Frimpong, wo der da 40 Meter hinterherjagt, ist dann auch die Frage, ich glaube, wenn Frimpong komplett durchzieht, hat er keine Schnitte so. Frimpong wird aber ein bisschen langsamer dann vor dem Tor, wo er den Abschluss nehmen will. Neuhaus, dem siehst du wirklich im Gesicht an, wie der kratzt und beißt, dass der da irgendwie hinten dran bleibt und am Ende dann perfekt zur Grätsche ansetzt. Absolute Willensleistung generell von den Gladbachern und auch von Neuhaus in der Situation. Ich meine, am Ende ist klar, wenn es 0-0 endet, dann wäre jedes Tor das Entscheidende gewesen. Aber auch zu dem Zeitpunkt wirklich eine Aktion, die dann auch, glaube ich, die Gladbacher nochmal gepusht hat. Und apropos die Gladbacher gepusht, da ist der zweite Spieler, den ich mit reinnehmen wollte, Rocco Reitz, der am Wochenende nicht starten konnte, trotzdem aber dann am Ende noch eine halbe Stunde bekommen hat. Und ich finde, da hat man richtig gemerkt, wie mit seiner Hereinnahme so ein kranker Ruck nochmal durch die Mannschaft ging. So, der hat Zweikämpfe gewonnen ohne Ende. Der hat teilweise 1 gegen 2, 1 gegen 3 Dribblings gehabt, wo der sich durchgesetzt hat, mal so ein bisschen für Entlastung sorgen konnte, gute Bälle in die Konter reingespielt hat. Also Rocco Reitz, mittlerweile echt ein ja, Führungsspieler für mich bei den Gladbachern. Ist da jemand, der auf jeden Fall vorangeht, dieses Jahr einen kranken Aufstieg hinter sich hat und auch in dieser letzten halben Stunde gegen Leverkusen für mich wahrscheinlich der entscheidende Gladbacher war, dass es gereicht hat.
Ja, also generell diese, also du hast angesprochen, Willensleistung von komplett Gladbach, mega Respekt und gibt mir als Kickbase-Manager auch so ein bisschen Bad Vibes, was das Thema später angeht, weil Gladbach gegen die Bayern spielt und wenn du dir anschaust, dass Gladbach gegen Stuttgart gewinnt, gegen Augsburg verliert und dann gegen Leverkusen 0-0 schafft, so, das ist für mich das größte Rätsel und die größte Gefahr eigentlich auch für die Bayern-Punkte am Wochenende.
Ja, Gladbach ja sowieso gefühlt schon seit 2 Jahren das größte Rätsel der Bundesliga, also da kann echt alles und nichts passieren und ich erinnere mich auch ans Hinspiel Gladbach gegen Bayern, wo Gladbach, glaube ich, sogar mit einer Führung in die Pause gegangen ist. Oder ja, ja, zumindest, genau, ja.
2-1 ausgegangen. Also,
ja, also auch das war ein wilder Ritt. Also von daher, es ist schwierig einzuschätzen. Die Gladbacher sowieso und im Moment auch die Bayern.
Wild, Mensch. Die haben auch, ich glaube, die spielen nach Bayern dann Pokal erst. Also theoretisch perfekt. Also, weil Pokal steht auch diese Woche an. Ich glaube, nur Zweitligisten spielen. St. Pauli, Düsseldorf und Lautern in Berlin. Und die Woche drauf dann Saarbrücken für Gladbach. Aber also eigentlich, die Woche ist perfekt dafür gestaltet, dass du den Bayern Probleme machst am Wochenende.
Ja, ich bin sehr gespannt. Wird ein wilder Spieltag wieder.
Ich auch, Mensch. Bench, danke für deinen Maschinenraum. Wir gehen Statistik snacken.
Statistik snack.
Und hören einfach nicht auf mit Gladbachern. Denn Friedrich auf der 1 des Abwehrboss mit 22 Aktionen, 119 Punkten, enorm krass gut gepunktet, also generell auch sehr gut gestanden. Klar haben die Leverkusener auch ab und zu per Verzweiflungsbälle da reingebracht, bisschen verstolpert, aber Friedrich viel geklärt, 22 Aktionen, 119 Punkte. Vor, Bench, und darüber müssen wir reden, Fink Gräfe, der abartig gut gepunktet hat. Wir haben in der Konferenz natürlich jetzt nicht so viel des Spiels gesehen, Wolfsburg gegen Köln, aber der Kollege hat das Spiel seines Lebens ja defensiv gemacht. Wenn du vor allem jetzt siehst, 26 Aktionen, 98 Punkte gemacht, roh.
Ja, ist krass. Also die Punkte sind absurd gewesen, vor allem dafür, dass er eigentlich jemand ist, wo man sagt, ey, so eher der ja, Schienenläufer da, der vorne mal Flanken reinbringen kann, wenn du da das richtige Setup hast, sage ich mal, der jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass der ja, der defensiv ultra stabile und krank verteidigende Außenverteidiger ist. Und dafür, ja, finde ich es auch krass überraschend. Muss man halt jetzt abwarten, ob es eine Eintagsfliege ist oder nicht, weil so herausgestochen ist er halt nicht im Ansatz die letzten Wochen, in denen er gespielt hat. Friedrich dagegen jemand, wo wir sowieso immer sagen, also wenn der spielt, dann liefert der und dann ist er eigentlich immer solide am Punkten. Also wenn da absehbar ist, dass er am Wochenende spielt, immer auf jeden Fall ein Gamble wert.
Ja, also bei Finkrewe, ich bin noch ein bisschen reingedickt in die Zahlen, weil klar, aus Kickbase-Sicht 26 Aktionen in der App, 98 Punkte. Er hatte generell 84 Ballberührungen, was mit einem Ballbesitz von Köln, der im Spiel sich beläuft, auf 48%. Das ist ein enormer Wert, 84 Ballaktionen. Also der Kollege hat im Grunde wahrscheinlich im Aufbauspiel einiges gemacht und einfach enorm viele Zweikämpfe gewonnen. Also der hat Zweikämpfe geführt, insgesamt 11, davon 9 gewonnen und jedes Luftzweikampfduell hat der auch gewonnen. Also ich weiß nicht, wie groß er ist, weißt du, 1,83 und gewinnt jedes Kopfballduell. Also klar war der Gegner wahrscheinlich nicht Jonas Wind, sondern eher ein Czerny eventuell. Aber der hat im Grunde alles gemacht und offensiv nichts. Und das finde ich erstaunlich. Ich habe nicht vorhin gesagt, so ja, vielleicht auch ein paar Pässe. Ja, da waren ein paar Pässe dabei, aber kein Schuss, keine Torschussvorlage. Also der Kollege hat einfach defensiv seine Punkte geholt. Und ich weiß nicht, ob Wolfsburg primär über die rechte Seite gekommen ist, aber wäre für mich so ein Indiz, dass Finkrewe da überhaupt in der Lage ist, so viel zu scoren.
Ja, denke ich auch. Also kann natürlich auch ein bisschen davon abhängen, dass, wie gesagt, Wolfsburg ja das System dahingehend angepasst hat, dass du jetzt mit zwei Flügelstürmern spielst, versuchst einen Wind gut zu füttern da in der Mitte und wahrscheinlich im letzten Drittel viel über die Außenbahn unterwegs bist. Also das gegen das Wolfsburg der Hinrunde würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, hätten die Punkte wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen. Aber ja, wird dann schon auch zu einem gewissen Grad einfach gegnerabhängig gewesen sein. Deswegen, da würde ich jetzt nicht zu viel draus ziehen, kann man natürlich jetzt mal mitnehmen. Mit den Punkten wird er ordentlich an Marktwert zulegen, wird auch vorerst weiterhin gesetzt sein, denke ich, auch wenn ein Paccarada sich langsam heranpirscht, was die Fitness angeht. Aber ja, würde ich jetzt nicht überbewerten wollen.
Wäre auch für mich eher ein Indiz, eventuell einen Soki nächste Woche noch höher zu hängen, als eventuell jetzt sogar schon, wenn du bedenkst, dass ein Finkrewe es schafft, so viel Rot zu punkten, wenn Wolfsburg nächste Woche wieder mit Czerny startet, was wir durchaus für möglich halten, könnte eventuell ein Soki einer sein, der enorm gut Rot punktet.
Yes, guter Take.
Weiter geht's. Elvedi übrigens der Dritte im Abwehrboss mit 20 Aktionen, 91 Punkte, zeigt einfach auch die Dominanz der Leverkusen. Dazu aber gleich mehr, weil es gibt... natürlich, also der Statistik-Snack, wir ziehen den auch durch, weil da einige Sachen dabei sind. Der, da schlagerst du mit den Ohren. Dribbelkönig schlagerst du auch schon mit den Ohren, weil Jamal Musiala 9 erfolgreiche Dribblings, 45 Punkte damit allein nur geholt. Also viel mehr Punkte waren es dann auch nicht, aber strong. 9 erfolgreiche Dribblings. Also wirklich, ich habe ein, zwei Aktionen gesehen in den Highlights auch, wo er sich gefühlt 3 gleichzeitig eingefangen hat. Also individuelle Klasse, sexuell.
Ja, ja, ist schon stabil. Aber stabil? Also bei dem Musiala jetzt die Anzahl ja, aber so generell da in dem Ranking aufzutauchen, glaube ich, nicht mehr weiter überraschend. Ich übernehme es jetzt gerade einfach mal, einen Dingchi auf der 2 mit 6 Aktionen, 30 Punkten. Auch jemand, wo wir immer wieder drüber sprechen, gerade bei seiner Statur und so technisch enorm gut veranlagt. Was mich dann überrascht, ist ein Soki mit 4 auf der 3, aber ehrlicherweise 4 Dribblings am Wochenende. Also wäre der jetzt bei 7 gewesen, wäre es was anderes. Ja. 4 Dribblings, das passiert schon mal, blöd gesagt, wenn du da einfach 2-3 Mal in solche Aktionen gezwungen wirst, ne?
Aber ein Soki gibt mir Hoffnung. Also
ja, ja, der wurde ja auch explizit gelobt.
Genau, richtig. Also ein Soki-Besitzer, Leute, festhalten, Angebote abwehren. Torhüterisch, so nächste Kategorie, und da gewinnt Back-to-Back. Letzte Woche Undaf mit 7 Abschlüssen. Diese Woche Undaf mit 6 Abschlüssen und 61 Punkten vor Hofmann und vor Bayer. Hofmann übrigens der von Leverkusen.
Yes, ja gut, also dass ein Leverkusener hier auftaucht, überrascht mich jetzt nicht wirklich.
Ey, Undaf, wart mal ab bis Passmaschine, aber ja, sorry.
Ja, ja, ich habe schon gesehen, aber zu Undaf. Also, wir haben letzte Woche hier drüber geredet und wir haben auch in den Streams drüber geredet, hey, Undav, irgendwie wird's nichts ohne Girassi, was ist mit Stuttgart und so. Und ich glaube, ich hatte dich ja mittlerweile auch so weit, dass du ein Stück weit Believer warst, was Stuttgart und was Undav angeht. Und ich habe letzte Woche noch gesagt, oder wir haben letzte Woche noch gesagt, der Knoten wird wieder platzen, es wird wieder laufen. Und auch gegen Leipzig, obwohl die so brutal stark gegen Leverkusen waren, ich hatte, glaube ich, jetzt ein Unentschieden am Wochenende getippt, aber chancenlos hat von uns keiner die Stuttgarter gesehen. Und auch in der Konferenz haben wir es gesagt, für mich war das wahrscheinlich der Knackpunkt, was die Rückrunde der Stuttgarter angeht. Weil verlierst du da das vierte aus fünf der letzten Spiele, dann geht irgendwann auch so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit verloren. Dann tust du dich mal schwerer, diese Dominanz auf den Platz zu bringen, so einzelne Situationen mit ganz viel Ruhe aufzulösen, was ja schon bezeichnend ist für die Spielart, die die im Moment an den Tag legen. Wenn du jetzt aber Leipzig schlägst und den fünf Dinger zu Hause einschenkst, dann kann das auch ganz schnell gehen, dass du da eben diese Selbstverständlichkeit wieder ohne einen einzigen Zweifel in dein Spiel bringst und ja, unter Abschlüsse ohne Ende, drei Hütten gemacht am Wochenende, also der Junge ist wieder back.
Ja, und vor allem alle UNDAF-Besitzer, seid froh, gestern Abend war das, glaube ich, hat Guinea in der 97. Minute das Siegtor geschossen und ist somit weiter, das heißt, Guirassy kommt erstmal nicht zurück, bedeutet UNDAF sorgenfrei, also wir gehen ja davon aus, dass wenn der zurück ist, eh Doppelsturm gespielt wird, Doppelspitze. Genau. Aber, also UNDAF-Besitzer war ein Genickbruch gestern Abend.
Ja, safe.
Bitter. Bei uns ist auf dem Markt jetzt Bench in der Naked Like Säcke Liga.
Uiuiui. Ja, aber der kostet auch schon eine ganz gute Stange Geld.
Ja, ne?
Da habe ich mir am Wochenende ja, ich weiß nicht mehr wen, eingepackt. Grifo, glaube ich. Also da bin ich, glaube ich, vorerst versorgt, leider.
Ja, und Grifo auch. Man unterschätzt es so sehr, dieses sichere Aufstellen. Du weißt, der zockt, da wird nicht viel rotiert. So, klar, ja. wenn Nazio ist, wenn internationales Geschäft ist, vielleicht wieder, aber also. In Grifo steht ein Spiel aus 34 nicht in der Startelf bei Streich.
Ja, und vor allem ist er auch im Moment vom Marktwert her jetzt bei um die 30 unterwegs. Der hat halt richtig abgebaut, nachdem er, glaube ich, im letzten Spiel der Hinrunde nicht gestartet ist. Also kleiner Rat an euch da draußen, wenn ihr den Grifo günstig geschossen kriegt im Moment, da kann dir fast nichts Besseres passieren.
Flankengott ist die nächste Kategorie und da ist Trimmel auf der 1 vor Kramaric, vor Swanberg. Alles jetzt Werte, die jetzt nicht enorm in die Höhe gehen. Bei Lufthoheit haben wir Ordets, Weghorst, Gyasula mit 9 respektive 8 erfolgreichen Luftzweikampfduellen gewonnen. Und komm jetzt, ich laber die ganze Zeit nur Kacke, Leute, weil jetzt geht's zur Passmaschine. Und das Ding, das hat eure volle Aufmerksamkeit verdient, weil das hatten wir noch nie. Die ersten 8 Spieler, alle von Leverkusen. Und mit was für Werten? Das sind unfassbare Werte. Xhaka mit 188 vor Andrich, 136, Stanisic 131, Wirtz 127. Es geht weiter. Incapié 104, Grimaldo 102, Hofmann 99, Amiri 91, Feierabend. Dann kommt noch ein Guerrero mit 65, ein Grilic mit 62. Aber allein die Differenz zwischen Platz 8 Amiri 91 und Guerrero Platz 9 65, da habe ich noch nicht erlebt sowas.
Ja, absolut geisteskrank. Also lebt ein Stück weit auch davon, dass die Bayern jetzt am Wochenende nicht so dominiert haben, wie sie es teilweise tun. Ne? Normalerweise hast du da auch ein, zwei so Richtung 100. Aber mal abgesehen davon, ich meine 8 von 10 Startelfspielern von Leverkusen, ich glaube fehlen dürften hier jetzt Schick, der vorne drin natürlich wieder so ein bisschen isoliert wurde. Und, warte, lass mich mal kurz überlegen, wahrscheinlich, nee, alle drei Innenverteidiger sind dabei, Grimaldo ist dabei, Amiri, Frimpong, das sind die beiden Feldspieler, die von den Leverkusenern nicht dabei sind, ansonsten alle über 90 Pässe in der gegnerischen Hälfte und ein Amiri ist nach 65 runtergegangen und, also das ist, eigentlich hast du so viele Faktoren, die dagegen sprechen, dass sowas überhaupt möglich ist. Also es ist absoluter Wahnsinn, aber man hat es auch, also kleiner Funfact, Janni und ich haben es uns noch auf dem Handy teilweise am Flughafen vorm Gate angeguckt. Das war absolut geisteskrank, wie die Gladbach dominiert haben. Da.
Ja, ey, vor allem, gab es schon mal ein Team, was die meisten Kickbase-Punkte an einem Spieltag geholt hat, was nicht gewonnen hat? Weil Leverkusen hat ja 1947 Punkte als Team geholt. Das sind 150 mehr als Stuttgart. Und die haben mit 3 Tordifferenz gewonnen.
Ja, es ist also keine Ahnung, ob es das in der Größenordnung schon mal gab. Wenn ja, auf jeden Fall nicht oft. Das ist schon Wahnsinnsspiel gewesen, Wahnsinnspunkte gewesen.
Ja, hey, guck mal, wenn du bedenkst, das nächste Team, was unentschieden gespielt hat am Wochenende, ist Bremen. Bremen hat gewonnen, 3-1. Wo sind die Unentschieden hier? Heidenheim hat unentschieden gespielt. 1-1 gegen Hoffenheim. Hoffenheim unentschieden gespielt, hat, jetzt muss ich mal im Kopf, 826 Punkte weniger als Leverkusen. 826 Punkte weniger, obwohl die auch unentschieden gespielt haben. Klar, zu null Bonus, aber da hast du trotzdem eine Diskrepanz zwischen wahrscheinlich 400 bis 500 Punkten, die also wahrscheinlich sogar 500 bis 600 Punkten, die da einfach nur durch Ballbesitzphase und Ballaktion gekommen sind. Absolut krank. Also wirklich Leverkusen. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Wir machen gleich noch das Kreativzentrum, wo Wirtz vor Sané und Schäfer gewinnt. Aber was zum Thema jetzt ist, eigentlich die perfekte Überleitung, es war immer, ey Digga, du brauchst 2-3 Bayern. Du brauchst einen Bayern-Starter, um überhaupt eine Chance zu haben. Wir sagen es Woche für Woche. Du brauchst Leverkusener. Genau, du musst Leverkusener haben. Du brauchst Leverkusener, um diese soliden Spielerspunkte einzuheimsen.
Ja, Tatsache.
Jetzt habe ich natürlich zu Leverkusen hingeleitet, ne? Aber eigentlich wollen wir über die Bayern sprechen. Wir können ja so machen. Aber warum ist das denn nicht so mehr bei den Bayern? Was ist denn los bei den Bayern? Deswegen sprechen wir mal.
Was für eine Überleitung,
ich weiß, Janni. Mensch, ich weiß. Deswegen sprechen wir über die Bayern und wir würden gerne starten mit der wahrscheinlichen Startelf fürs Wochenende. Die ist nämlich schnell erzählt, weil es gibt kaum Optionen. Kimmich fällt aus. Obwohl. Wow. Kimmich ist fraglich. Aber Leimer fällt aus. Coman, Upamecano, Gnabry, Masraoui. Kim steht morgen im Achtelfinale vom Asia Cup. So, der ist wahrscheinlich erst in 2 Wochen back, wenn das erfolgreich wird bei Südkorea. Aber wer ist denn noch da? Ein neuer ist gekommen, und zwar ist Bowie von Fenerbahce verpflichtet worden.
Nee, Gala.
Richtig? Boah, wer hat gerade richtig hart gehatet da draußen?
Ich glaube, da wurden schon die ersten Bieren rot, da auf jeden Fall.
Ja, verständlich. Ist aus der Türkei gekommen. Willst du vielleicht mal sagen, so, was ist dein Eindruck von ihm? Hast du schon mal Spiele von ihm gesehen, außer jetzt vielleicht Bayern gegen Gala?
Tatsächlich nur das. So, ansonsten habe ich mal hier und da mit Leuten so über den geredet. Also mit so, keine Ahnung, mit türkischen Freunden, die zum Beispiel Gala-Fans sind oder so. Ne? Da ist natürlich auch immer die Liebe zu den eigenen Spielern sehr, sehr groß, muss man ehrlicherweise auch sagen. Also ob man das dann immer hundertprozentig für voll nehmen kann, ist wieder eine andere Frage. Aber der wurde schon sehr gefeiert da und auch gegen die Bayern hat er ein sehr gutes, sehr engagiertes Spiel gemacht. Ist, glaube ich, ein extrem dynamischer Außenverteidiger, einfach generell so die im Moment so richtig in die, ich will es noch nicht sagen, in die Weltspitze da durchbrechen, aber diese jungen Außenverteidiger, so, keine Ahnung, 18 bis 22, 23, die jetzt im Moment so in dem modernen und sich die ganze Zeit verändernden Fußball sehr gut ihren Platz finden, sind ja eigentlich dadurch charakterisiert, dass sie technisch sehr gut sind, dass sie sehr wendig, sehr, sehr guten Antritt haben, sehr, sehr dynamisch, wie gesagt, sind. Und genau als so einen Spieler schätze ich den auch ein. Ich denke, der wird sich da mehr oder weniger nahtlos einfügen können, was das Kombinationsspiel, das Passspiel angeht, wird jemand sein, der auch auf jeden Fall Freude daran finden wird, relativ hoch zu agieren und viel in die Offensive eingebunden zu sein, dürfte jemand sein, der eigentlich aus Kickbase-Sicht tatsächlich ein No-Brainer sein dürfte, zumindest jetzt vorerst, wenn du nochmal zur Aufstellung kommst.
Ja, also ich tue mir so ein bisschen schwer, weil ich habe die Statistiken mir mal angeschaut heute Morgen. Und er hat jetzt diese Saison 19 Spiele gemacht in der Super League. Eine Kiste, keine Vorlage. Und ich habe auch mal Torschussvorlagen mir angeschaut. Sind jetzt offensiv keine Werte, die ich eigentlich erwarten würde in der Super League. Ist ja auch noch mal ein bisschen vom Level weiter unten als die Bundesliga. Wenn du da nicht schaffst, irgendwie Offensivaktionen zu haben, also klar wirst du durch die Bayern ein bisschen getragen, aber wäre für mich jetzt von den Statistiken keiner, wo ich jetzt göttliches Masraoui-like erwarten würde. Obwohl wahrscheinlich Masraoui auch, bevor er zu den Bayern kam, wahrscheinlich diese Zahlen nicht abgeliefert hat.
Ja, also Masraoui mit Ajax war schon auch sehr ordentlich, was der da an Output hatte, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe. Es dürfte auf jeden Fall deutlich mehr gewesen sein als Bowie dann dieses Jahr bislang. Aber hast du recht. Also die Stats sehen dann eher nicht danach aus. Aber also ich kann mir ehrlich gesagt auch kaum vorstellen, dass du als Bayern München jetzt da einen total nüchtern sein Ding auf der rechten Seite da wegverteidigenden Außenverteidiger verpflichtest. Also da wirst du schon auch die Absicht gehabt haben, dass der offensiv sich einschalten kann, technisch auf einem Level ist, wo er mithalten kann und so. Also ja, lässt vermuten, dass er sich da vielleicht noch ein bisschen schwerer tut, als ich es jetzt persönlich gedacht hätte, ohne die Statistiken gesehen zu haben. Aber ich bin mir trotzdem relativ sicher, dass ich das auch zackig ändern kann bei den Bayern.
Ja, bin gespannt. Also 23 ist der junge Franzose. Ich habe gesehen, bei Rennes hat er gezockt. Also hat im Grunde genommen schon 2, 4, 6, 7 Profijahre hinter sich. Ist schon erfahrener, als wahrscheinlich denkt für einen jungen Franzosen. Also muss den Bayern sofort weiterhelfen. Also aus Kickbase-Sicht, der wird wahrscheinlich, ist er schon in der App-Bench?
Der dürfte, wenn der Podcast raus ist, dann dürfte er drin sein, ja.
Weißt du schon, wie teuer er sein wird?
Nee, aber ich könnte, also ich würde jetzt einfach mal tippen, dass er so ein bisschen über 20 liegen wird. So, er kommt aus einer kleineren Liga, was diese ganzen Stats und da irgendwie den Marktwert angeht, ist es natürlich schwierig oder wird er, glaube ich, nicht einfach so gerankt werden, dass du da sagst, ey, das muss Top-Tier Bayern direkt sein. Auf der anderen Seite lassen die Verletzungen und die Abwesenheiten aber auch vermuten, dass du ihn vorerst auf jeden Fall anspielen lassen wirst. Also ich denke, er wird nicht allzu teuer sein und gerade wenn man jetzt sagt, was ist sein realer Marktwert einfach mal, den man für ihn zahlen würde jetzt im Moment, wird er, glaube ich, schon deutlich drunter liegen. Also da kann man auf jeden Fall reingehen.
Ja, verständlich, ja, weil du hast es schon angesprochen, er wird sehr wahrscheinlich anspielen, so wie du es betitelt hast. Wir können ja gerne mal auf die wahrscheinliche Startelf eingehen, weil die wird ähnlich aussehen. Wir werden Bowie drin haben, Dyer wird weiterhin starten, weil Upamecano einfach weiterhin ausfällt und ein Kim noch beim Asia Cup ist. Davis ist momentan in Form, Guerrero muss sehr wahrscheinlich auf der 6 aushelfen, weil ein Kimmich eventuell noch mit Fragezeichen ist. Wie ist denn deine Tendenz zu Kimmich? Wir wissen jetzt relativ wenig. Was mich so ein bisschen schockiert hat, war letzte Pressekonferenz von Thomas Tuchel, dass er wirklich gesagt hat, bei Kimmich müssen wir erstmal den Arm ruhig stellen. Und es wird anscheinend, also ohne Eingriff, ohne OP, also klang für mich jetzt nicht vielversprechend für das nächste Wochenende.
Nee, vor allem, weil, ich glaube, du hattest es Freitag in der PK sehr gut formuliert, wenn darüber gesprochen wird, dass er ruhig gestellt werden muss und dass man an einer OP vorbeikommt und so salopp gesagt, dann stand das ja zumindest mal zur Debatte oder man spricht über eine Verletzung, wo das eine Alternative darstellt. So. Deswegen denke ich mir auch, also es wird jetzt nicht sein, wo der, glaube ich, morgen wieder auf dem Trainingsplatz steht und komplett alles mittrainieren kann mit Kontaktspiel und so. Ist aber von bis echt vieles möglich, ne? Also, so, ich würde behaupten, das früheste, wo er wieder richtig als Starter in Frage kommt, ist wahrscheinlich das übernächste Spiel dann. Aber wie gesagt, also man hat noch fast gar keine Infos und scheinbar war eine OP eine Option, dann kann das natürlich auch was sein, wo du sagst, ey, der muss jetzt erstmal 3 Wochen ruhig gehalten werden, falls da irgendwas irgendwie am Bandapparat in der Schulter oder sowas ist, bis das dann vernünftig ausgeheilt ist wieder. Also ich würde behaupten, von 2 bis 5 Wochen oder so ist da wahrscheinlich alles möglich.
Puh, bin gespannt. So, was würdest du als Kimmich-Besitzer, wir machen jetzt Szenario, einmal Office-Liga, einmal vielleicht die Nikolaj-Selke-Liga, wo wir zu 8 sind. Was machst du mit einem Kimmich-Besitzer? Weil es ist ja auch schon so, dass Kimmich vielleicht nicht mehr den Stellenwert hat, den ein Kimmich hatte, vielleicht noch vor einem Jahr
in Kickbase. Also Office-Liga würde ich ihn trotzdem halten, weil solange noch keine Infos da sind, wäre die Hoffnung einfach zu groß, dass er halt nächstes Spiel, oder also jetzt nicht das kommende, sondern dass danach wieder am Start ist. In so einer Achterliga oder so würde ich erstmal versuchen, einen Deal zu finden. Also ich würde den Kimmich da zum Beispiel auf jeden Fall für einen, ja gut, ich überlege gerade, was eigentlich so ein bisschen lower gerankt ist, aber jetzt, also für einen Stiller würde ich einen Kimmich abgeben.
Oha, wirklich?
In der Nikolaj-Selke-Liga, ja, würde ich machen. Ich würde den auf jeden Fall auch für einen Undav abgeben, ich würde den wahrscheinlich auch für so 2 Spieler im Bereich Marzen würde ich ihn wahrscheinlich auch abgeben jetzt im Moment. Und ansonsten, ich weiß nicht so, ich habe einfach immer sehr krasse Abneigungen gegenüber eines Transfermarktverkaufs irgendwie so. Weißt du, da hast du immer so das Gefühl, du hast nicht alles rausgeholt, was du hättest rausholen können. Aber wenn da jetzt irgendwie demnächst die Info kommt, dass es schon 3-4 Wochen werden, in so einer Achterliga wirst du da schon noch Optionen haben, dass du einen Kimmich dann auch ersetzen kannst. Und ich glaube, er wird über einen 120er, 30er Punkteschnitt wahrscheinlich nicht hinauskommen jetzt in der Rückrunde. Und da kann man dann, glaube ich, auch schon lieber noch jemanden holen, der eine gute 100, 110 spielt oder wo man eine gute 100, 110 erwartet, wird vom Marktwert deutlich, deutlich drunter liegen, noch Budget offen haben und hat eben nicht das Risiko, jetzt 3-4 Wochen noch jemanden stellen zu müssen oder das Budget geblockt zu haben von jemandem, der einfach nicht spielt.
Boah, also Mensch, das ist verrückt, weil also ich alle Spielerduelle, die du gerade genannt hättest, hätte ich mich pro Kimmich entschieden.
Auch wenn der jetzt, wenn irgendwie 3-4 Tage keine Info kommt und du immer noch Angst hast, dass der 5 Wochen ausfällt?
Ja.
Und auch wenn die Info kommt, dass er 5 Wochen ausfällt?
Ja, dann natürlich nicht, aber von 5 Wochen gehe ich jetzt nicht aus.
Ja, okay. Ja,
also alle, was, wenn du mir anbieten würdest, so weißt du, ab wann ich Ja sagen würde, bei mir wäre so, ab wann wäre so Xavi, Frimpong, Hofmann, Openda, da würde ich so Ja sagen, aber ich würde so Brand würde ich Nein sagen. Grifo, siehst du einen, ja, würde ich wahrscheinlich sogar Nein sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Goretzka würde ich Nein sagen. Unda würde ich auch Nein sagen.
Ja, okay, das ist krass. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen weniger Hemmung mittlerweile bei Kimmich. Oder vielleicht sehe ich aber auch einen Stiller und einen Undav mit meinem mit meiner Stuttgart-Affinität ein bisschen besser als die Allgemeinheit.
Ja, ich weiß nicht, ob es die Allgemeinheit ist. Vielleicht bin ich einfach auch die letzten Jahre durch Kimmich so geprimed, weil ich ihn auch wirklich viele Jahre hatte, dass man so eine gewisse Beziehung, Emotionalität aufgebaut hat.
Ja, aber ist natürlich viel Spekulation jetzt. Am smartesten wird wahrscheinlich sein, zumindest noch mal 1-2 Tage abzuwarten, was da vielleicht an Infos mal kommt und durchsickert, weil im Moment ist das noch sehr dürftig, was da die Infos angeht.
Ja, genau. Also bei Kimmich wirklich ist abwarten, ist leider nichts anderes möglich als abwarten. Da kannst du jetzt diese Risikodeals kannst du machen. Ich hatte auch mit dem lieben Max, der auch schon unser Freiburg-Experte war, der ist Zeugwart bei Freiburg, gesprochen. Der hatte ein Angebot, ob er Coman bekommt für seinen Kimmich. Ich glaube, Coman abgibt für Kimmich. Im Endeffekt, scheiße, hat sich jetzt auch verletzt. Ich glaube, er hat den Deal nicht gemacht, aber das wäre jetzt was gewesen. Natürlich hätte ich jetzt schon lieber Kimmich als einen Coman. Letzte Woche hätte ich gesagt, oh, Coman, weißt du, der zockt am Wochenende gegen Augsburg, könnte es eskalieren. Da hast du direkt mal 300 Punkte weniger. Aber so ist der Kickbase-Sport. Wir können aber ganz kurz darüber sprechen, wer zurückkommt zeitnah. Und zeitnah gibt es tatsächlich nur Upamecano. Upamecano braucht noch 2 bis 3 Wochen. Verletzungstechnisch klar, Kim wird sehr wahrscheinlich, habe ich schon gesagt, morgen 17 Uhr gegen Saudi-Arabien im Achtelfinale. Nach Achtelfinale kommt Viertelfinale, Halbfinale und dann wahrscheinlich Finale, also Südkorea auch mit Favorit auf den Titel. Wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass der 12. Februar das Finale der Asiameisterschaft mit einem Kim stattfindet. Und deswegen ist es, wenn er auf dem Markt ist, ich habe ihn jetzt auch gesnackt, ich werde ihn noch halten bis morgen 17 Uhr. Wenn sie das Ding gewinnen, dann ist der aber ganz schnell wieder weg, sobald der Marktwert sinkt bis Freitag.
Ja, vor allem, wenn der bis zum 12. Februar wirklich im Einsatz ist, dann hatte der auch 6-7 Turnierspiele in den Knochen. Dann ist es auch keiner, wo man sagt, ey, der kommt wieder und direkt Abfahrt. Also genau. Ich denke schon, dass er dann eher so Richtung 20. Februar oder Monatsende eher wieder für die Startelf in Frage kommt.
Genau, und dann ist ja auch Upamecano back. So, dann ist ja, wenn du Licht fit hast, wenn du Upamecano fit hast, ist das erstmal das Duo. Ja. Und wenn das funktioniert, wenn da vielleicht 2-3-0 Spiele am Start sind, dann ist Kim auch ganz schnell erstmal nur noch die Nummer 3.
Ja, letztens wurde auch noch gesagt, dass Upamecano eigentlich in der aktuellen Form, hat Tuchel es, glaube ich, genannt, unverzichtbar wäre. Also ich glaube, der hat schon echt einen sehr guten Stand da im Moment wieder unter Thomas Tuchel. Deswegen Kim ein Stück weit gefährlich. Wenn er morgen erstmal weiterkommt, dann würde ich da auch erstmal Abstand von nehmen. Es sei denn, ihr seid wirklich in einer finanziellen Position, wo ihr sagen könnt, den kann man noch 2-3 Wochen einfach mit durchschleppen und dann erstmal abwarten, was passiert. Aber wir sehen ihn dann nicht direkt wieder in der Startelf. Und bezüglich der ganzen anderen Ausfälle, vielleicht noch kurze Updates einfach hinterhergeschoben. Der nächste, der dann wiederkommen dürfte, ist wahrscheinlich ein Masraoui, der mit Marokko schon ausgeschieden ist beim Afrika-Cup. Muskelbündelriss war da die Diagnose, 4 bis 6 Wochen dürfte das noch ungefähr dauern. Genauso wie bei einem Leimer, der Muskelfaserriss, bis zu 6 Wochen hieß es jetzt zuletzt. Und auch Leimer, jemand für mich, ich weiß nicht, Janni, ob du es ähnlich siehst, mit dem Bowie-Transfer jetzt, mit Masraoui, der ungefähr zeitgleich wiederkommt. Und eventuell ja, man muss es abwarten, mit einem Kimmich, der dann fit ist, neben einem Goretzka im Zentrum, neben einem Pavlovic, den ich dann sogar jetzt noch nicht ganz auf Leimer-Level sehe, aber auch als Option, dürfte Leimer schon eher wieder ein Joker sein.
Ja, ich finde es schwer. Ich fand, Leimer hat das schon gut gemacht. Also vor allem gegen Bremen hat er mir sehr gut gefallen. Da war ich auch im Stadion, war das einzige Spiel, was ich wirklich über die volle Distanz von den Bayern seit langem mal wieder gesehen habe. Da fand ich ihn echt erstaunlich gut. Da hat er mich ein bisschen überrascht, aber ich gebe dir recht, es wird schwerer. Und aus Kickbase-Sicht ist es einfach ein krasser Risikocall. Also, und Leimer hat auch keiner, der ein Overpay-Wert ist, weil er dir nie, bis aufs Bremen-Spiel, eigentlich so dieser Top-3-Punkte der Bayern sein wird.
Aber also siehst du die Möglichkeit wirklich, mit einem Bowie und mit einem Masraoui, dass Leimer rechts verteidigt, wenn alle fit sind?
Ja, weil also Bowie, ich kenne von Bowie leider nur die Zahlen. Und die Zahlen sind für mich nicht überzeugend. Ich bin echt gespannt, ob der das schafft, direkt auf Level zu kommen. Weil jetzt kommt direkt Gladbach, jetzt kommt auch Lazio direkt. Und Leverkusen dann nächste Woche noch, das Topspiel. Bin da echt gespannt. Und wenn er überfordert scheint, was durchaus möglich ist, ich weiß nicht, auf welchem Niveau er, klar, Champions League gezockt, aber kam ich an einige Zweikämpfe mit Sané erinnern, weiß ich nicht, wie die ausgegangen sind, aber Das bleibt erstmal abzuwarten. Da würde ich mich einfach nicht in der Lage fühlen, jetzt zu sagen, den sich als Gesetz die nächsten Wochen, selbst wenn er alright spielen sollte. Und Masraoui hat auch nie defensiv krank überzeugt. Offensiv verstehe ich das, aber ja, die Bayern brauchen momentan eher defensive Stabilität als offensive Power. Also eigentlich brauchen sie beides.
Also ist ein valider Call. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. So, ich glaube, du spielst auf jeden Fall zumindest erstmal ein Bowie, ja, muss sich zeigen, wie der jetzt agiert dann direkt, aber also kolportiert sind zumindest 35 Millionen, die du jetzt für den gezahlt hast. Da kommen wir wieder zu diesem Punkt, den Tusche gerne auch immer in der zweiten Liga anführt. Wenn du so viel Kohle für einen Spieler zahlst, dann setzt du den jetzt nicht die ganze Rückrunde auf die Bank, wenn er jetzt die ersten ein, zwei Spiele nicht ganz so gut abliefert. Und ich würde sogar behaupten, wenn ein Bowie sich am Anfang noch schwer tut, jetzt mit der Champions League, die dann wieder vor der Tür steht, wirst du eher einen Bowie in der Liga spielen trotzdem und wirst in der Champions League auf jeden Fall nicht mit einem unsicheren Neuzugang im Winter auflaufen, sondern da dann eher Leimer seinen Job erledigen lassen. Also ich sehe ehrlich gesagt zumindest auf der Rechtsverteidigerposition, wenn Masraoui zumindest zeitgleich mit Leimer wieder spielfit ist und einen Bowie jetzt kein kompletter Totalausfall ist, sehe ich die Chance extrem gering, dass Leimer als Rechtsverteidiger da wirklich die Nase vorn hat.
Okay, ja, also vielleicht fügen wir es zusammen, dass auf jeden Fall seine Position nicht sicher ist, dass er seine Startelf-Chancen waren nie größer, wenn er jetzt fit wäre, vor der Bowie-Transfer oder vor dem Bowie-Transfer. Also ja, Leimer, vielleicht nicht mehr so kickbase relevant. Bench ein bisschen kritischer als ich.
Let's see.
Ja, also du hast gesagt, ich glaube, du warst bis Leimer was.
Masraoui und Leimer, genau, hatte ich gesagt. Und dann stehen theoretisch noch aus Coman, Gnabry.
Ja, die brauchen auch lange, weil ich bin echt gespannt. Eigentlich muss Bayern noch was machen offensiv. Du hast jetzt, also fürs nächste Wochenende hat Thomas Müller ganz gute Einsatzchancen. Ich sehe auch Mathis Tell eventuell im Startelf-Einsatz, wenn Musiala nicht auf den Flügel gehen sollte. Aber eigentlich musst du als FC Bayern mit dem Wissen, dass Coman und Gnabry raus sind, 3 Monate oder 2 bis 3 Monate noch, dass du musst jemanden verpflichten noch. Also ich weiß nicht, ob Gnabry wirklich noch 2 Monate braucht, aber eventuell noch, weiß ich, 6 bis 8 Wochen. Also der wird auf jeden Fall nicht mehr im Februar in der Startelf stehen.
Ja, ich finde es auch extrem schwer. Ich glaube halt, so wie es im Sommer schon lief und jetzt auch mit dem Geld, was du ausgegeben hast, mit den Kandidaten, die da waren, mit den 100 Millionen für Kane, mit dem Sechser, den Tuchel eigentlich haben wollte, nicht mehr bekommen hat und so, kann ich mir halt kaum vorstellen, dass da wirklich noch viel, viel Kohle auf der hohen Kante liegt, jetzt nach den 35 Millionen für einen Rechtsverteidiger. Und dann ist halt die Frage so, was für Offensivspieler bekommst du für das Geld, was du jetzt noch hast, die dich auch wirklich weiterbringen? So. Und also finde ich extrem schwer einzuschätzen. Normalerweise, wenn du jetzt noch Kohle hättest, oder wir können es ja alle nicht einschätzen, und im Zweifel wird Bayern auch in der Lage sein, nochmal Kohle in die Hand zu nehmen. Die Frage ist halt einfach, wo sich da selbst die Grenze gezogen wird. So. Wenn du jetzt aber noch locker was in der Tasche hättest, dann bin ich mir relativ sicher, würde da schon noch was gemacht werden. Ist halt nur A, die Frage der Verfügbarkeit, wer bringt dich wirklich weiter und ist wechselwillig, jetzt nicht zu einem Mondpreis direkt wieder, weil jeder weiß natürlich auch um deine Lage jetzt nach der Coman-Verletzung noch. Und jetzt in der Situation mit dem relativ kostspieligen Transfer, der jetzt gerade vor ein paar Tagen passiert ist, tue ich mich sehr schwer zu sagen, dass da auf jeden Fall noch was passiert, aber dass sie es versuchen werden, denke ich schon. Wir müssen halt auch sagen, ey, es ist einfach schon der 29. Januar, die Transferphase ist bald durch, ne? Du hast jetzt noch 2 Tage und dann ist finito.
Ja, also wenn was passiert, dann wird es teuer. Ich glaube, eventuell, es ist ja auch ein Grund, warum die nicht über die Kimmich-Verletzung sprechen wollen, dass du vielleicht einen Preis so ein bisschen drücken könntest für einen Sechser, für einen Achter. Aber ich sehe eher den Need, jetzt tatsächlich nochmal in der Offensive nachzulegen.
Ja, den Need sehe ich auch auf jeden Fall eher jetzt nochmal vorne. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da nichts mehr passiert, weil es der Markt einfach nicht mehr hergibt jetzt.
Ja, aber wir haben mal wieder Polizei, Abwechslung. Lange nicht mehr.
Ja, Tatsache.
Ja, ein bisschen was los hier in Mainz heute. Schön, Mensch. Yes. Sind wir durch mit den Bayern oder gibt es noch irgendwelche Sachen, über die wir sprechen wollten, was den FC Bayern angeht? Was wäre denn deine Tendenz fürs Wochenende? Sollte keiner kommen, sollte Kimmich nicht ready werden, siehst du eher Tell oder Müller in die Startelf rotieren? Und siehst du Bowie safe gesetzt, bedeutet Guerrero geht auf die 6 für Pavlovic? Oder siehst du Pavlovic eventuell nach Kiste weiterhin starten?
Ja, das sind also genau die zwei Dinge, die diskutabel sind. Ansonsten sehe ich alles eigentlich gesetzt. Ich glaube schon, dass einfach vom Standing her, wie gesagt, auch mit den 35 Millionen, die jetzt geflossen sind, ein Pavlovic ganz genau weiß, dass du halt jetzt im Moment noch keinen Anspruch anmelden kannst auf irgendwie, ich starte jetzt x-mal in Folge und keine Ahnung was. Natürlich ist so ein Tor ein Argument, aber ehrlicherweise war das ganze Spiel gegen Augsburg so auf Messerschneide und du hättest so viel schon da gegen dich, oder es hätte schon so viel gegen dich laufen können, bevor du da das Tor machst, was ja jetzt auch keine überragende Einzelleistung war, sondern dir fällt halt der Ball auf den Schlappen 8 Meter vorm Tor. Deswegen glaube ich nicht, dass Pavlovic wieder startet. Ich glaube, dass du wieder mit Goretzka, Guerrero spielen wirst und Bowie startet auf rechts. Und vorne Tell Müller sehe ich eigentlich ähnlich, dass Tell jetzt kein überragendes Spiel gemacht hat, nachdem er früh für Coman gekommen ist. Also schon engagiert gewesen, schon wieder seine 1-gegen-1-Duelle gehabt, mal ein paar gute Abkappbewegungen zur Mitte. So, das kann man aber auch mittlerweile einfach erwarten von dem Jungen. Aber er ist jetzt keiner gewesen, der da irgendwie den Anschein gemacht hat, das Spiel für die Bayern irgendwie mit seinen Aktionen zu entscheiden. Auch wieder die Frage, kann man das von ihm erwarten zwischen Musiala, Sané und Kane? Aber vom Spiel an sich her hätte ich sogar gesagt, ja okay, dann ist Müller-Time nächste Woche und Musiala wird auf die Außen geschoben. Aber Musiala ist die letzten Wochen echt so der Anker oder der Fixpunkt gewesen, finde ich, in der Offensive, wenn es mal in Richtung entscheidende Aktionen ging. Und da finde ich ihn einfach am stärksten im Zentrum. Plus Müller kommt am Wochenende, verschuldet ein Elfer, hat jetzt auch nicht die Ruhe da am Ende reingebracht, die man sich vielleicht von ihm erhofft hat. Deswegen geht da sogar meine Tendenz eher nochmal zu Musiala 10 und Tell auf Außen.
Ja, sich auch. Und vor allem, also Musiala auf den Außen hat auch noch nicht so gut funktioniert dieses Jahr. Ich sehe ihn momentan auch wirklich, wir haben vorhin gesehen, 9 erfolgreiche Dribblings. Das ist schon nochmal ein anderer Wert in der Zentrale. Und gegen Gladbach macht das, glaube ich, auch Sinn, dass du einen Musiala auf die 10 packst und Tell. Also Kickbase-Manager, klar, wenn du Tell-Besitzer bist, aber wir haben uns ja auch oft aus neutraler Sicht, Bench, oftmals gewünscht, dass er einfach startet.
Ja, also er hätte es auf jeden Fall in einigen Phasen der Saison locker verdient gehabt. Und also jetzt ganz kurz nochmal zurück zum Zentrum. Ein Tell, der es so oft so verdient gehabt hätte, ist vielleicht auch sogar so ein Fingerzeig darauf, dass ein Pavlovic jetzt vielleicht nicht nur, weil er die eine Kiste am Wochenende gemacht hat, dann wieder starten wird, ne?
Ja. Sehe ich auch so. Also ich sehe auch Pavlovic echt kritisch. Also weil Guerrero, wir wissen es, glaube ich, alle inzwischen, wie geil Tuchel Guerrero findet. Fast so geil, wie Kickbase-Manager Guerrero finden. Und ich glaube, dass also er wird starten. Tuchel wird einen Platz für ihn finden. Das war in Dortmund so, ist bei den Bayern momentan so. Alle Guerrero-Besitzer Spaß haben. Die nächsten Wochen könnten grüne Balken regnen.
Auf jeden Fall. Haben wir noch was zu den Bayern, Janni?
Nee, ich habe noch Kaufempfehlungen, aber ich packe die auch noch mit den Einkaufswagen.
Sehr gut. Dann ab dafür.
Jannis Einkaufswagen.
Powered by Subway. Jetzt haben die Leute wahrscheinlich viel erwartet, aber die Kaufempfehlungen einfach nochmal zusammengefasst. Tell Bowie wären für mich so die 1 und 2. Bench hat gesagt, Preis bei Bowie wird sich so um die 20 richten. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt schon wissen, was er genau wert ist. Also im Grunde genommen ist es für mich sogar, nach dem, was erzählt wurde, und Bench, deine Meinung, kein heftiger Overpay-Kandidat. Wahrscheinlich siehst du mehr Overpay in ihm als ich. Aber kurzfristig, wenn Geld keine Rolle mehr spielt, ihr nicht zurückgesetzt habt im Winter, ist es. Da hat jeder wahrscheinlich eine andere Meinung drüber, aber die einzige richtige Antwort ist, es ist ein Overpay-Kandidat, vor allem in Ligen, die nicht zurückgesetzt werden, weil Big Boys, klar, die Bayern könnten eventuell noch Offensivspieler holen, andere Big Boys kommen einfach nicht mehr, außer halt die vom Afrika-Cup zurückgekommen sind oder Asia-Cup zurückkommen, wenn sie verkauft wurden. Ligaabhängig entscheiden. Kaufempfehlung außerdem, Moukoko jetzt gestartet, Marktwert durch die Decke gehen, Chai Ibi und Skiri sind back, auch Mamouche, so ein paar Rückkehrer, die ihr mir einfach eintüten könntet. Und einige werden auch aufgrund von Sperren in die Startelf rotieren. Mehr natürlich wie immer bei Kickbase Kickoff, der wird auch wahrscheinlich heute Abend live gehen auf YouTube. Empfehlung da ganz klar Smolcic, der die 5. gelbe Karte von Pacho vertreten muss. Ich erinnere mich auch, dass noch ein anderer Frankfurter auch 4 gelbe Karten hat. Ich glaube, es ist Koch sogar. Und für alle Smolcic-Besitzer, lasst euch den nicht abgreifen, weil was ist, wenn Koch im nächsten Spiel gegen Köln die nächste gelbe holt? Dann ist Smolcic back-to-back in der Startelf eher so eine klare Empfehlung. Außerdem gelb gesperrt auch Simakan. da sehe ich die Startelf-Rückkehr von Willi Orban angedacht. Also alle Orban-Besitzer in der Office-Liga ist er, glaube ich, für 11 Mio. über Marktwert.
20 oder so gegangen.
Ja, genau. Ja. Also so 11, 12 Mio. über Marktwert dann, damals noch. Ich glaube, am Freitagmorgen war der oder Freitagabend. Ich weiß gar nicht, wann er aufgelaufen ist. Aber Orban auf jeden Fall auch ein Overpay-Kandidat für mich. Zurückkommen außerdem Kabak, Gulde, Bernardo, Karazor, Xavi Simmons, Tah, alle back in der Startelf, sollten sie auf dem Markt sein, eintüten. Und noch ein paar, die einfach marktwerttechnisch jetzt starten. Heute viel, ne? Bench viel, aber...
Ja, wirklich.
Ist halt viel. Ich kann euch ja auch nichts vorbehalten. So klar gibt es ausführlicher das Ganze nochmal Kickbase Kickoff, aber Melem, Witek, Gamboa, Šeško, Mbamba, Puerta, Meier, Marzen, Mokoko haben wir schon geschaut, Laiduni, Trimmel, Malitini, Ninja, Nzoki, haben wir auch schon drüber gesprochen. Geiles Matchup des Wochenende, Leute. Kaufempfehlungen noch und nöcher. Ich glaube, es waren noch nie so viele Kaufempfehlungen im Podcast. Trotzdem natürlich Kickbase Kickoff einschalten. Da kriegt ihr nochmal gesagt, warum das Ganze so ist.
Heute nicht deinen eigenen Wocheneinkauf, sondern Office-Wocheneinkauf gemacht. Für viele
Jungs
und Mädels, die da am Start sind. Ja, nee, war viel. Aber also da wird jeder auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Und da wird in jeder Liga der ein oder andere von denen diese Woche über den Markt gehen.
Richtig. Lennart ist jetzt an der Zeit. Lennart ist der MVP-Tipper, der UNDAF mit 387 Punkten getippt hat. Und der Kollege wird jetzt seine Sprachmemo zum Besten geben und sagen, warum er das gemacht hat und wie, was für ein geiler Typ er ist. Bench, du bist auch ein geiler Typ. Dass du, also da muss ich echt mal sagen, Bench, geil. Bench hat die komplette Woche Urlaub. Bench hat eigentlich Urlaub und sollte eigentlich an seiner Masterarbeit sitzen. Aber nee, Bench hockt hier im Podcast, weil er einfach Bock hat, über Kickbase zu schnacken.
Weil er einfach Prokrastinationsprofi ist vielleicht auch.
Ja, nee, und, Quatsch. Also, und weil du einfach auch unersetzbar bist.
Janni, hör auf jetzt. Also danke und kann ich nur zurückgeben und damit beenden wir das Thema auch und wünschen Lennart viel Spaß mit seinem Roast für die Liga.
Also erstmal hallo an alle Podcast-Hörer. Mein Tipp an euch, holt euch den UNDAF ins Team. Ihr werdet es nicht bereuen und grüßen möchte ich erstmal alle meine Engen und die gesamte Spielgemeinschaft Braunschweig.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.